Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Immer früher wird's jetzt dunkel und wenn man durch die Straßen geht, kann man den Eindruck haben, als würde der Weihnachtsrummel von Jahr zu Jahr größer. Noch mehr Lichterketten, noch größere Weihnachtsmärkte, noch mehr Weihnachtsfeiern, noch aufwendigere Weihnachtskarten und vor allem ein noch umsatzstärkeres Weihnachtsgeschäft. Und über allem der Klang von Jingle Bells und die Sehnsucht nach kleinen Häuschen mit schneebedeckten Dächern. Diese Art Weihnachten zu feiern gibt's noch nicht lange, maximal 200 Jahre. Einer der ersten, der die lukrativen Chancen des Weihnachtsgeschäftes erkannte, war übrigens der britische Schriftsteller Charles Dickens. Dazu gleich mehr. Unsere weiteren Themen: der Medikus und die Macht des Wissens. Eine Ausstellung über die Geschichte der Medizin. Immer wieder montags, das umstrittene Erbe von 1989. Ritueller Verzicht und Sinn des Opfers und zum Schluss, wenn Religion zur Ideologie wird. Neue Forschungen zum politischen Islam. Die Musik kommt heute von Gianni Iorio und Pasquale Stafano. Und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Charles Dickens war einer der bekanntesten britischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts und ein Bestsellerautor. Bücher wie Oliver Twist und David Copperfield stammen aus seiner Feder und auch die Erzählung A Christmas Carol, eine Weihnachtsgeschichte. Übrigens, diese Geschichte ist ein wunderbares Beispiel für seinen Geschäftssinn. Charles Dickens wuchs unter ärmlichen Verhältnissen auf und musste mit seinem Schreiben Geld verdienen, was im 19. Jahrhundert nicht so einfach war. Und so produzierte Dickens im Jahr 1843 ganz gezielt für das damals entstehende Weihnachtsgeschäft ein kleines Büchlein, das alle Zutaten für eine zu Herzen gehende Weihnachtsgeschichte hatte und das heute noch oft kopiert, aber selten erreicht wird. Nebenher erfand er noch die Weihnachtsgrußkarten. Das Charles Dickens Museum in London hat jetzt eine Ausstellung über Charles Dickens und das Weihnachtsgeschäft eröffnet. Aus London unser Korrespondent Friedbert Meurer.
Es gibt wohl keinen Schüler und keine Schülerin in England, die nicht einmal A Christmas Carol, ein Weihnachtslied von Charles Dickens, aufgeführt hätten. Das Stück vom geizigen Verleiher Ebenezer Scrooge ist der Weihnachtsklassiker. Auf das Merry Christmas reagiert Scrooge verächtlich. Weihnachten ist eine Lüge. Am Ende aber ist Scrooge geläutert, zeigt sich großherzig und feiert doch noch mit seinem Neffen das Weihnachtsfest. Simon Elliott ist Professor für Buchgeschichte an der University of London. Kurz vor Weihnachten 1843 habe Dickens seine Weihnachtsgeschichte in nur 6 Wochen niedergeschrieben, penibel die Illustrationen überwacht und einen gewaltigen Erfolg gefeiert.
It was consciously aimed at the new idea of Christmas.
Sie zielte ganz bewusst auf eine neue Idee von Weihnachten ab. Natürlich wurde Weihnachten schon seit Jahrhunderten gefeiert, aber das neue Weihnachten konzentrierte sich auf die Familie und feierte die Kinder. Es gab eine neue Vorstellung von Weihnachten.
Im Charles Dickens Museum in London ist die Originalausgabe des Buches zu bewundern. Ein roter Leinenband mit vergoldeter Aufschrift. Die zahlreichen Illustrationen gestaltete John Leech und machte damit das Buch für die interessierten Leser attraktiver. Leech war ein erfolgreicher Karikaturist, zeichnete für das berühmte Satiremagazin Punch und gilt als Pionier der Comics. Dickens war Perfektionist, überließ nichts dem Zufall und arbeitete deswegen mit Leech zusammen. Die erste Auflage von 6000 Exemplaren war jedenfalls sofort noch vor Weihnachten ausverkauft. Neue Drucktechniken ermöglichten es, dass Dickens Bücher nur halb so teuer waren wie die bis dahin üblichen Almanache. Der Autor schrieb, angetrieben vom Erfolg von A Christmas Carol, danach jedes Jahr wieder eine neue Weihnachtsgeschichte. Neben der Familie als zentralem Ort von Weihnachten fügte Charles Dickens dabei ein weiteres Erfolgsrezept hinzu, den Schnee.
The snow is quite crucial. If you think, well, certainly in Britain.
Der Schnee ist entscheidend, ganz besonders in Großbritannien. Jede fünfte oder sechste Erzählung spielt im Schnee. Eine Postkutsche erreicht ein schneebedecktes Dorf. Das ist typisch Dickens.
That is quintessentially Dickens.
Der Schnee war dabei nicht einmal erfunden. Meteorologen bestätigen, dass es zwischen 1820 und 1850 tatsächlich eine kleine Eiszeit in Großbritannien gab und ungewöhnlich viel Schnee. Damit waren alle Zutaten geschaffen, die heute unser Bild von Weihnachten prägen. Die Familie im Zentrum, die an Weihnachten wie der geläuterte Ebenezer Scrooge an die Armen denkt, und die Kutschfahrt im Schnee. Ab den 1840er Jahren verdrängte zwar die Eisenbahn die Postkutsche, aber der Mythos blieb. Zeitgleich mit Dickens erster Weihnachtsgeschichte entstand in London auch die erste gedruckte Weihnachtskarte der Welt. Louise Price, Kuratorin des Charles Dickens Museums, hält sie vorsichtig in ihren Händen.
So we're looking at the first ever printed Christmas card. It was made in 1843.
Sie wurde 1843 von Henry Cole entworfen, der später der erste Direktor des Victoria and Albert Museums in London wurde. Es handelt sich um eine wundervolle Szene mit einer Familie, die zusammensitzt. Sie essen, trinken und feiern gemeinsam ein Fest. Und hier unten steht: Frohe Weihnachten und ein frohes neues Jahr.
Merry Christmas and Happy New Year to you.
Links und rechts ist auf der Karte zu sehen, wie die Familie den Armen Geld spendet. Anders als Dickens Weihnachtslied wurde die Karte aber zunächst kein kommerzieller Erfolg. Sie war mit einem Schilling damals schlicht zu teuer. 30 Jahre später, Mitte der 1870er Jahre, konnten Weihnachtskarten dank fortgeschrittener Drucktechniken deutlich billiger gedruckt werden. 1875 wurden in Großbritannien bereits 4,5 Millionen Weihnachtskarten pro Jahr mit der Post verschickt oder persönlich übergeben. Bis heute sind die Briten eifrig Schreiber von Weihnachtskarten. Selbst Mitschüler und Schülerinnen in der Grundschule schenken sich gegenseitig Weihnachtskarten. Immer mehr Menschen im viktorianischen England lernten damals lesen und schreiben. Dickens publizierte Kurzgeschichten für nur einen Penny, die sich sogar Arbeiter leisten konnten. Weihnachten wurde damit auch demokratischer und für breitere Bevölkerungskreise erschwinglich. Der gezielte Aufbau eines funktionierenden Post- und Transportwesens ließ Bücher, Karten und Geschenke ihren Siegeszug auf der Insel antreten. Zur gleichen Zeit machte der deutsche Prinz Albert, der Ehemann Königin Victorias, den Weihnachtsbaum in Großbritannien populär.
Off the back of that, a lot of stationers realized that there would be this market for something like a greeting card.
Vor diesem Hintergrund wurde den Händlern bewusst, dass es einen Markt gab für Grußkarten. Weihnachts-, Geburtstags- und Valentinskarten wurden immer häufiger gedruckt. Der Markt entwickelte sich weiter.
Began to be printed more and more, and then a market began to develop.
Der kommerzielle Erfolg des neuen Weihnachten wurde am Ende selbst Charles Dickens zu viel, obwohl gerade er selbst Wegbereiter der Kommerzialisierung von Weihnachten war. Dickens wurde am Ende klar, dass der Siegeszug des modernen Weihnachten überhand nahm. In einem Brief an seinen Verleger beklagte Dickens, wie viele Weihnachtsbücher es doch jetzt gäbe.
Ich sehe nur noch Reproduktionen von alten Geschichten, die hingepfuscht werden. Mit jeder weiteren Publikation imitiert man alles zu Tode.
Charles Dickens und die Erfindung des Weihnachtsgeschäftes. Aus London unser Korrespondent Friedbert Meurer. Der Medikus, so lautet der Titel eines Weltbestsellers von Nora Gordon. Es ist die Geschichte eines jungen Baders und Arztes, der im Mittelalter von Großbritannien bis nach Persien reist, um Medizin zu studieren. Ärzte gibt es im Mittelalter kaum, die gesundheitliche Versorgung wird von Badern geleistet, die mit ihren Pferdekarren von Marktplatz zu Marktplatz fahren und dort ihre Patienten oftmals mit brachialen Methoden und allerlei Hokuspokus behandeln. Medikus, die Macht des Wissens, so lautet auch der Titel einer Ausstellung über die Geschichte der Medizin, die ab Sonntag im Historischen Museum in Speyer zu sehen sein wird. Matthias Henjes hat sie sich schon vorab angesehen.
Natürlich geht es nicht ohne die Popularität des Bestsellers. Die Ausstellung beginnt mit einer Szenerie aus dem bekannten Roman. Am Eingang steht ein farbenprächtiger Planwagen, vor dem im Mittelalter ein Medikus mit Bällen jongliert haben könnte, um Patienten anzulocken und sie dann mit seinem medizinischen Instrumentarium zu traktieren. Das originale Handwerkszeug der Bader und Barbiere zeigt Kurator Dr. Sebastian Zanke in einer Vitrine wenige Schritte weiter.
Sowas ist wirklich selten. Einerseits natürlich haben wir hier unten ein normales Skalpell. Dann haben wir noch ein Schabeisen, mit dem man Wundstellen frei schaben konnte. Wir haben ein Brandeisen zum Kauterisieren der Wunde, also zum Verschließen. Und wir haben daneben so eine chirurgische Sonde, dass man prüft, ob irgendwelche Fremdkörper in den Wunden sind. Nadel- und Bügelsonde.
Beim Kloster Corvey im Weserbergland förderten Archäologen den raren Fund aus dem Mittelalter zutage. Weit besser überliefert ist aber die Medizin viel früherer Jahrhunderte, angefangen mit Keilschrifttäfelchen aus dem Zweistromland.
Wir haben Tontafeln zu allen möglichen erdenklichen Gebrechen und Zwecken. Einerseits natürlich Beschwörungsformeln für oder wider ein Verursacher einer Krankheit, die hier aufgezeichnet sind. Wir haben eben aber auch Rezepte. Vieles davon hat natürlich eine medizinische Wirkung auch. Sowohl im mesopotamischen als auch im ägyptischen Bereich konnten wir auf eine relativ fortschrittliche Medizin zurückblicken. Wobei aber in beiden Bereichen dieser Aspekt des Glaubens, der religiösen Therapie, immer mit der praktischen, handwerklichen sehr, sehr eng verbunden war.
Diese Verbindung hat die Medizingeschichte geprägt. Bis weit in die Neuzeit suchte man die Ursachen für Gesundheit und Leiden, ähnlich wie für Erfolge und Misserfolge, im transzendentalen Bereich. Wer krank wurde, hatte vermutlich eine Gottheit verärgert. Zur Therapie gehörte daher immer auch eine Anrufung überirdischer Mächte. Ausstellungsbesucher können das anschaulich erleben, wenn sie sich auf ein interaktives Spiel vor einem der großen Monitore einlassen, erzählt Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert.
Unsere Besucher kriegen am Eingang ein Leiden verpasst. Die kriegen eine Karte mit der Darstellung von Kopfschmerzen, Zahnschmerzen oder Bauchschmerzen und kriegen dann in der Konfrontation mit dem jeweiligen Heilkundigen die entsprechende Therapie verschrieben, die sich natürlich sehr unterscheiden kann durch die Jahrhunderte.
Was der Schauspieler im wechselnden historischen Gewand dem Besucher dann verordnet, ist tatsächlich schriftlich überlieferten Quellen entnommen, betont Kurator Zanke. Die berühmtesten sind die Texte des antiken griechischen Arztes Hippokrates, die zu einer einflussreichen Grundlage des medizinischen Wissens wurden.
Der Kern des antiken Wissens, der nicht nur das Mittelalter, sondern bis in die Neuzeit hinein so prägend war, war die sogenannte Vier-Säfte-Lehre. Und er beschreibt die Funktionen des menschlichen Körpers in vier Säften. Blut, Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle. Und wenn diese vier Säfte im Gleichgewicht waren, war der Mensch gesund, war einer davon im Ungleichgewicht, war der Mensch krank. Entsprechend auch die Therapie, man musste die Säfte wieder in Gleichgewicht bringen oder schädliche Säfte ableiten.
Und so wurden Patienten in früheren Jahrhunderten so häufig geschröpft, mit einem bronzenen oder gläsernen Schröpfkopf, dass daraus eine Redewendung geworden ist. Oder man ließ sie zur Ader. Eine große Vitrine zeigt das traditionsreiche Instrumentarium.
Der einfachste Weg, schädliche Säfte abzuleiten, war der des Aderlasses. Meistens mit einer spitzen, scharfen Klinge wurde Blut abgezapft und so der schädliche Stoff abgelassen. Es gab die andere Variante mit dem Schröpfkopf. Da haben wir von dem ältesten römischen Ensemble eine Reihe von großformatigen Schröpfköpfen erhalten. Die stellen wir gegenüber ganz modernen Schröpfköpfen, also zum Teil bis ins 19. Jahrhundert hinein. Die zeigen eben, dass trotz aller medizinischen Erkenntnis dieses Säfte-Thema wirklich unglaublich wirkungsmächtig war und fortbestand.
Auch die Entleerung des Darms sollte dem Gleichgewicht der Körpersäfte dienen. Darum liegt hinter dem Glas ein Set von Klistierspritzen, die übrigens dem bayerischen König Otto gehörten, der im 19. Jahrhundert erster Herrscher des unabhängigen Griechenland wurde. Dass fachliches Wissen der Antike über den Zusammenbruch der römischen Welt hinaus bewahrt blieb und im Mittelalter bald wieder angewandt wurde, ist zwei Traditionssträngen zu verdanken.
Das eine ist die Klostermedizin, in der Grundlagen der Vier-Säfte-Lehre in den Klöstern weitergegeben wurden und auch angewandt wurden. Klöster sind mehr als nur Kräuterlehre, sondern auch Stätten, wo der Aderlass eben vollzogen wurde. Und der andere Weg ist der über den orientalischen Bereich, über die Medizinschulen des arabischsprachigen, des islamischen Kulturkreises, in dem christliche, jüdische und islamische Ärzte dieses antike Wissen rezipierten und vor allem maßgeblich erweiterten, kommentierten und deren Schriften wiederum dann über Übersetzungsschulen in Spanien und Italien in die mittelalterlichen Universitäten zurückgelangte.
Die praktische Bedeutung der vielseitigen Klostermedizin ist lange unterschätzt worden, stellt Kurator Zanke klar. Dagegen hatten die Universitäten für den medizinischen Alltag kaum Bedeutung. Sie konservierten nur akademisches Buchwissen, denn Hochschulärzte standen in fürstlichen oder städtischen Diensten und durften nicht praktizieren. Die große Wende, die die Medizin schließlich von den Lehren der Antike löste und den Weg zu einer modernen Wissenschaft öffnete, dokumentiert in der Ausstellung ein großformatiges altes Buch.
Das ist eben das große Werk, das ein bisschen diese Medizin in die Neuzeit hineinbrachte und einen neuen Weg einschlug. Das ist das große Werk von Andreas Vesal, des Anatomen, der im 16. Jahrhundert das antike Wissen auf dem Seziertisch prüfte und die antik-mittelalterliche Vorstellungswelt korrigierte und fortschrieb.
Entscheidend war nicht, dass Vesal tatsächlich menschliche Körper sezierte, sondern dass er selbstständig beobachtete und bewertete, was er sah. Seine Vorgänger hatten am realen Objekt nur wiederzufinden gesucht, was die alten Texte beschrieben. Er aber überprüfte die überlieferten Schriften anhand seiner eigenen Wahrnehmung. Die Medizin machte den Sprung in die Neuzeit nicht durch große Entdeckungen, sondern durch das Infragestellen der alten Autoritäten, hält Zanke fest.
Neues Wissen kommt vor allem dann ins Spiel, wenn altes Wissen hinterfragt wird.
Ein Beitrag von Matthias Henjes. Die Ausstellung Medicus, die Macht des Wissens im Historischen Museum in Speyer, ist von Sonntag an bis zum 21. Juni zu sehen. Das Erbe von 1989. Die Wende, die friedliche Revolution. 30 Jahre ist das her und damals hätte sich vermutlich niemand träumen lassen, dass wir uns heute um Begriffe streiten. Zum Beispiel der Ruf, wir sind das Volk, wir sind ein Volk. Der wird heute noch zitiert, nur sind es dieselben, die ihn auch schon 1989 gerufen haben, oder wird er von anderen gebraucht oder möglicherweise missbraucht? Das umstrittene Erbe von 1989 ist der Titel eines neuen Forschungsverbundes an den Universitäten Freiburg und Leipzig. Dort in Leipzig, einem der Schauplätze der friedlichen Revolution, fand am vergangenen Wochenende die Auftakttagung statt. Bastian Brandau berichtet.
Der Ruf »Wir sind das Volk« hat immer wieder sein Echo gefunden in den vergangenen 30 Jahren. Seitdem ist das Erbe von 89 mehr oder weniger umkämpft, so beschreibt es Greta Hartmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Leipzig, dem soziologischen Teil des Forschungsverbunds Erbe 89, Aneignungen zwischen Politisierung, Popularisierung und historisch-politischer Geschichtsvermittlung.
Dass sich unterschiedliche Gruppen, also sowohl ehemalige Oppositionelle, aber auch sozusagen auf Ebene der Straßenproteste, also sowas wie die Montagsdemonstration gegen Hartz IV, die sich eben symbolisch auch auf diese Protestform der Montagsdemonstration berufen, aber neuerdings auch mehr von rechts, Pegida oder eben auch die AfD im Landtagswahlkampf sich verschiedene Akteure auch mit unterschiedlichen Anliegen auf 89 beziehen und versuchen sozusagen dieses Erbe irgendwie ein Stück weit für sich zu reklamieren.
Was zu Diskussionen und Widerspruch führt. Das beginnt mit der Frage, wer sich Bürgerrechtler nennen darf. Den AfD-Slogans mit Wendebezug setzen Kritiker entgegen, dass es 89 um Emanzipation und Freiheit gegangen sei, der AfD heute aber genau um das Gegenteil. Und geradezu absurd wird es, wenn AfD-Politiker wie Björn Höcke, damals Schüler in Nordrhein-Westfalen, von ihrer Teilnahme 89 sprechen. Der Spruch, dafür bin ich 89 nicht auf die Straße gegangen, ist längst zum Klischee geworden. Die Motivlage sei sehr breit gewesen, sagt Hartmann. Sie und ihre Mitforschenden wollen mit Interviews auch die Demokratievorstellungen untersuchen.
Und in den bisherigen Diskussionen, die wir geführt haben, haben wir auch eben so Aussagen gefunden wie, Ich bin damals sozusagen 89 für die Demokratie auf die Straße gegangen und das war eins meiner Anliegen, sozusagen endlich mitentscheiden zu können und so Politik zu machen und meine eigenen Interessen einzubringen. Aber das hat sozusagen gar nicht funktioniert. Ich kann das eigentlich heute gar nicht wirklich tun.
Die Inanspruchnahme des Erbes von 89 durch die AfD und ihre Wähler sei dabei wohl derzeit das dominierende, nicht aber das einzige Narrativ, sagt Hartmann. Die Berliner Geschichtsprofessorin Ute Frevert nennt es in ihrem Vortrag das Narrativ der Demütigung. Das werde vor allem von den Rechten vor sich hergetragen, funktioniere aber in der Zuspitzung auch von links.
Es ist außerdem präsent in einer immer breiter werdenden Literatur, die sich mit der ostdeutschen Identität beschäftigt, die versucht auch diese ostdeutsche Identität als eine solche zu definieren, als nämlich als eine, die durch die Erfahrung von 1989 plus und vor allen Dingen plus die 30 Jahre danach geformt worden ist. Und die ebenfalls sehr stark mit diesem, Narrativ arbeitet, dass kollektiv die Ostdeutschen von kollektiv den Westdeutschen entwürdigt, gedemütigt, nach unten getreten worden sind.
Das Kollektiv der Ostdeutschen entstanden erst nach 89, so Frevert, deren Vortrag eine kontroverse Diskussion nach sich zog. Über die Unterschiede zwischen Scham und Demütigung, über die Rolle der tatsächlich entstandenen Nachteile durch die Veränderungen nach 89. Ute Frevert nennt beispielhaft die Texte der Autorin Jana Hensel.
Jana Hensel, aber eben auch die AfD sind sehr unterschiedliche Akteure in diesem Spiel, in diesem sehr gefährlichen Spiel, was durch eine neue Frontstellung, nämlich Osten versus Westen, dazu führt, dass der Osten künstlich homogenisiert wird und diese ganz unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen nicht nur vor 1989 gemacht haben, sondern auch nach 1989 gemacht haben. Auch da gab es Gewinner und Verlierer, auch da gab es Betrüger und welche, die betrogen sind und die sind nicht nur von den Westlern betrogen worden, dass diese Unterschiede einfach wegdefiniert werden und eine neue kollektive Identität geschaffen wird, die eben aus der Konfrontation mit einem als Kolonialisierer, als Hegemon entgegenstehenden Westdeutschland wahrgenommen ist.
Mit Folgen, so Frevert, auch für das Zusammenleben im vereinigten Deutschland. Mit einer solchen Kategorisierung in Freund und Feind finde man nie zueinander. Chemnitz, September 2018. Über 60.000 Menschen setzen beim Konzert Wir sind mehr ein Zeichen. Gekommen aus ganz Deutschland, um gegen Rassismus und Diskriminierung zu protestieren. Organisator des Konzerts ist die Chemnitzer Band Kraftklub, die sich in ihren Liedern selbstbewusst ironisch zu ihrer Heimatstadt bekennt. Kraftklub und ihre Lieder sind im Forschungsverbund Erbe 89 Forschungsobjekt von Dr. Anna Lux. Die Historikerin untersucht an der Uni Freiburg Identitätsdiskurse und Referenzen auf 89 in der Populärkultur, auch anhand von Filmen, Comics und Literatur.
Was in dem Song ja auch gemacht wird, außer diesem selbstbewussten Bekenntnis zum Ostler, was quasi so populärkulturell geadelt wird über den Song von Beck, I'm a Loser Baby, werden verschiedene Ostbilder verhandelt. Also zum einen so diese Selbstthematisierung als Bürger zweiter Klasse, also mir geht's beschissen, aber daran bin ich nicht schuld, sondern das System und Hartz IV. Und in der zweiten Strophe quasi so Fremdzuschreibungen auf den Osten, also ich fahre mit der Banane essend um den Karl-Marx-Kopf, das Essen ist ohne Farbstoff, alles ist schlecht. Und dem werden dann quasi verschiedene Gegenbilder entgegengestellt. Zum einen in dem Video, in dem quasi junge Menschen einfach Sachen machen und zum anderen eben über diese Ironisierung.
89 und die Zeit danach sei vor allem ein Thema ostdeutscher Künstlerinnen und Künstler, sagt Lux. Mit den Umbrucherfahrungen in der Jugendzeit, autobiografisch beschrieben etwa von den Schriftstellern Peter Richter und Clemens Mayer, könnten Jugendliche sich aber bundesweit identifizieren. Und das gelte auch für die Musik von Kraftklub.
Also es gibt auch dieses Lied, ich gehe nicht nach Berlin. Ich habe das in Freiburg in einem Konzert gesehen und in Freiburg singen die das genauso mit. Und es hat natürlich, wenn man es in Karl-Marx-Stadt singt oder in Potsdam eine andere oder in Leipzig eine andere Funktion, aber in Freiburg auch. Also es ist, glaube ich, so eine selbstbewusste, sehr coole Weise, sich als Provinz selbst zu behaupten. Und das funktioniert, glaube ich, nach wie vor. Die meisten Leute kommen aus der Provinz. Funktioniert auch für heute 18-Jährige. Also ich könnte mir vorstellen, dass bei einer Band wie Kraftklub das auch entkoppelt ist, der Bezug von 89.
Doch auch wenn andere Städte scheiße sind, ich will nicht nach Berlin. Und ich damit komplett alleine bin, ich will nicht nach Berlin. Auch wenn da
Das umstrittene Erbe von 1989. Aus Leipzig berichtete unser Korrespondent Bastian Brandau.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften. Auch als Podcast.
Ein Begriff, der in fast allen Religionen und Kulturen vorkommt, ist der Begriff des Opfers. Menschen brachten ihren Gottheiten Opfer dar, Tieropfer oder sogar Menschenopfer. Andere opferten sich selbst, islamistische Terroristen zum Beispiel, die sich als Selbstmordattentäter in die Luft sprengten. Warum tun Menschen so etwas? Welchen Sinn machen Opfer? Fast immer scheinen solche Opfer eine religiöse oder metaphysische Komponente zu haben. Was dahinter steckt, wollten Religionslinguisten bei einer Tagung in Dresden ergründen. Mirko Smiljanic berichtet.
Fast alle Religionen kennen Opfer. Das Christentum ebenso wie der Islam, das Judentum ebenso wie der Buddhismus. Wobei man beim Buddhismus einschränkend hinzufügen muss, Buddhisten opfern zwar Rauch, Blumen, Speisen und dergleichen, große Opfer lehnte Buddha aber als sinnlos ab. Trotzdem gilt, Opfern als religiöse Praxis ist universell.
Ja, ein Opfer ist etwas, das man darbietet, etwas, das wertvoll ist, mit dem man einen Kommunikationskanal zum Transzendenten öffnet und auch erhofft, dass die Gottheit darauf antwortet. Also das heißt, dass man einen Gewinn aus diesem Opfer zieht. Denn Opfer sind in der Regel sehr, sehr wertvoll. Also man kann nicht irgendetwas opfern, sondern man muss darauf achten, dass es für die menschliche Existenz notwendig ist. Und besonders wertvoll.
Alexander Lasch, Professor für germanistische Linguistik und Sprachgeschichte an der Technischen Universität Dresden. Das größte aller Opfer, das eines Menschen, kulminiert und wird überwunden im Alten Testament in der Geschichte Abrahams, der auf Gottes Befehl hin seinen einzigen Sohn Isaak opfern soll. Weil er dazu bereit ist, sein Sohn übrigens ebenso wissentlich, will er sich von seinem Vater töten lassen, rückt Gott in letzter Sekunde von seiner Forderung ab. Bibelforscher deuten die Geschichte als Abkehr vom Menschenopfer. Menschen müssen für Gott nicht mehr sterben, er begnügt sich fortan mit Tieren. Womit aber noch nicht die Frage nach dem Ziel eines Opfers beantwortet ist. Gott gnädig zu stimmen, um reiche Ernten zu bitten, Gesundheit zu erflehen, das kann sein, muss es aber nicht. Weit wichtiger ist, dass sich im besten Fall während des Opferns Selbsttranszendenz einstellt.
Selbsttranszendenz bedeutet, dass ich von einem bloßen Individuum übergehe durch diesen Opferprozess in etwas Höheres, in das große Ganze, wie auch immer das dann kulturell gerahmt ist. Und das ist sozusagen der Gewinn, wenn Sie so wollen, oder der Sinn dieses ganzen Opfers, von der vereinzelten Individuum Teil zu sein von dem großen Ganzen.
Dabei, so Wolf-Andreas Liebert, Professor für Sprachwissenschaft an der Universität Koblenz-Landau, spielt der Begriff des Erwachens eine zentrale Rolle.
Das kann ein Naturerlebnis sein, wo jemand plötzlich das Gefühl hat, ich stehe in Kontakt mit etwas Totem, einem Berg oder sowas, der irgendwie zu mir spricht. Das kann auch sein, dass jemand glaubt, er ist von etwas Transzendenten ergriffen und ist erwacht. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Erwachensvideos, die in YouTube kursieren. Es gibt Bücher darüber und da wird dann darüber gesprochen, dass man wie aus einer Illusion erwacht und jetzt entdeckt hat seine wahre Natur und die ist sozusagen dann das universale Bewusstsein.
Das Darbringen eines Opfers ist für Erweckungs- bzw. Erwachenserlebnisse nicht zwingend notwendig, siehe den Wandel von Saulus zum Paulus. Die religiöse Alltagspraxis kommt ohne Opfer und die damit einhergehenden Rituale aber kaum aus, so Alexander Lasch, Germanist und Sprachgeschichtler an der TU Dresden.
Dem Vollzug von Ritualen ist vor allen Dingen wichtig, dass man sie richtig ausführt, also dass der Richtige die Handlungen vollzieht und die mit am Ritual beteiligt sind, die Handlungen ebenfalls richtig mit vollziehen. Und wenn das alles gegeben ist, dann ist es eine diskursive Setzung zu sagen, jetzt erreichen wir die Transzendenz. Also das heißt, prinzipiell spricht man immer gegen ein stummes Gegenüber in der Hoffnung, dass es antwortet. Und nur die Rituale führen im Wesentlichen dazu, dass man sich gemeinsam darauf verständigt hat, so zu leben, dass damit die Transzendenz erreicht wird.
Unausgesprochen besteht ein Zusammenhang zwischen der Größe und Bedeutung des Opfers und der erhofften Tiefe der Selbsttranszendenz.
Wenn Sie jetzt an das Neue Testament denken, Jesus Christus hat sich selbst zum Opfer gebracht. Mehr geht, glaube ich, nicht. Aber auch im Zen-Buddhismus zum Beispiel ist es so, dass der erste Zen-Patriarch Bodhidharma sich zum Beispiel die Augenlider, also den Mythos, ausgerissen hat, damit er besser meditieren kann. Und seinen Nachfolger hat er erst reingelassen, nachdem er sich draußen die Hand abgehackt hat. Also da sieht man schon, dass hier das Selbstopfer mehr ist als nur etwas im Klingelbeutel.
Wolf Andreas Liebert, Sprachwissenschaftler an der Universität Koblenz-Landau. Die Formen des Selbstopfers sind vielfältig. Wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin, sagt Jesus im Matthäusevangelium. Womit er den Verzicht auf Rache und auf das Ausüben des Rechtes auf Verteidigung fordert. Missionare opfern ihr Leben, indem sie aus ihrer Sicht Ungläubigen die Wahrheit näher bringen. Und IS-Terroristen opfern gleich ihr Leben für die vermeintliche Wahrheit.
Dann kann es sein, dass ich denke, ich mache ein Opfer, indem ich mich selber als Attentäter in einen Kampf werfe. Und das heißt, ich habe wie bei jedem Opfer eine Hingabe und eine Selbsttranszendenz, die aber vorher durch eine manipulative Religion oder auch Politik entsprechend Menschen manipuliert worden sind. Also wir brauchen beides, Selbsttranszendenz und Manipulation, damit es zu sowas wie Selbstmordattentätern kommt.
Das Prinzip des Selbstopfers und die Selbstzuweisung der Opferrolle erfährt aktuell allerdings noch eine andere politische Deutung.
Man hat eben dann nicht mehr ein transzendentes Gott oder was auch immer, sondern eine bestimmte politische Idee, für die ich sozusagen mein Leben hingebe. Und das wird im Rechtspopulismus eben über die Nation versucht. Das Selbstopfer wird für diese Nation gebracht und damit wird auch, ähnlich wie im Christentum übrigens, alles, was mir widerfährt an Ungerechtigkeit oder auch an Anfeindung, als Bestätigung dafür, dass ich sozusagen einen authentischen Weg gehe, um für diese Idee einzutreten. Und dann kommt sozusagen es zu einem Diskurskampf, wer ist das wirkliche und das wahre Opfer? Und dann sehen wir immer wieder, dass gerade vom Rechtspopulismus, wenn Attacken auf Flüchtlinge stattfinden, immer der Begriff Opfer eingebracht wird, um zu sagen, wir sind die wahren Opfer. Da werden plötzlich religiöse Vokabeln genannt, wie Hohepriester und so weiter. Also das ist wirklich der Kampf, wer ist das wahre Opfer?
Alexander Lasch weitet diese Deutung noch aus. Die Auseinandersetzung wird nicht nur geführt um die Frage, wer denn nun das wahre Opfer ist. Die Auseinandersetzung zielt auf die dahinterstehende Ideenlehre.
Also das heißt, jemand, der falsch opfert, der folgt offensichtlich einer irrigen Idee, und das ist aus den rechtspopulistischen Diskurspositionen her ganz deutlich zu beobachten, dass da das etablierte System als eine falsche Ideenlehre identifiziert wird, und das wird über den Opferbegriff verhandelt.
Der Sinn des Opfers, ein Beitrag von Mirko Smiljanic. Die Salafisten und ihre radikalen islamistischen Lehren gelten als große Bedrohung auch in Deutschland. Doch während sie durch Gewalt und Terror auf sich aufmerksam machen, gibt es auch eine andere, stillere und gewaltfreie Form des Islamismus. Das ist der sogenannte legalistische Islam, der mit politischen Mitteln innerhalb der bestehenden Rechtsordnung seine Ziele durchsetzen will. Doch auch er stuft alle Nicht-Muslime als minderwertig ab. Islamwissenschaftler, Ethnologen und Soziologen haben sich im Herbst in verschiedenen Konferenzen, Vorlesungsreihen und Veröffentlichungen mit diesem politischen oder legalistischen Islamismus auseinandergesetzt. Ingeborg Breuer fasst die Forschungsbeiträge zusammen.
Bei mir war es halt so, dass ich da auch so wirklich so den Islam an sich jetzt nie so richtig kennengelernt habe, sondern bin halt gleich da in diese Extremform eingestiegen. Ja, das passiert halt durch gewisse Leute, die halt dann für diese Richtung werben.
Irfan Peci, in Serbien geboren, in Deutschland aufgewachsen, rief als Jugendlicher zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen auf. Mit 19 wurde er verhaftet, ließ sich zeitweise als V-Mann für den Verfassungsschutz anwerben. Zentral für seine islamistische Radikalisierung sei die Gewissheit gewesen, so der heute 30-Jährige, dass Muslime höherwertig als Andersgläubige seien und dass Muslime immer Opfer von Gewalt und Diskriminierung seien.
da waren halt diese Botschaften sehr attraktiv, dass man Teil einer größeren Sache ist, Teil einer göttlichen Mission. Du bist nicht Teil der Gesellschaft, sondern auf diese aggressive Grundeinstellung, dass man selbst als Moslem mehr wert ist als jemand anders. Und wenn dann irgend so ein minderwertiger deutscher Ungläubiger wie einem was sagt oder einen blöd anmacht, dass es natürlich einen dann sehr stark verletzt und man da natürlich Gewalt anwendet.
Im Oktober dieses Jahres sprach Irfan Pezi am Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam über die Rolle der Ideologie bei der islamistischen Radikalisierung. Eine Ideologie, die das Töten von Ungläubigen im Namen Allahs zum Programm macht, mit der Intention, einen islamischen Staat durchzusetzen. Auch wenn die Gruppe selbsternannter Gotteskrieger in Deutschland nach wie vor klein ist, es werden mehr. Dr. Hasim Fuad, Islamwissenschaftler beim Landesamt für Verfassungsschutz in Bremen.
In Deutschland zählen wir momentan 11.800 Salafisten bei ungefähr 5 Millionen Muslimen. Das sind also 0,2%. Das dreht man einmal um, dann weiß man, 99% der Muslime in Deutschland sind keine Salafisten. Gleichwohl, die Anhängerzahlen sind sehr rasch angewachsen, insbesondere unter Jugendlichen. Und das hat sehr, sehr vielschichtige Gründe. Es bietet eben eine sehr einfache Erklärung für das, was in der Welt geschieht, und kann dann sinnstiftend für insbesondere junge Menschen wirken, die sich von der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.
Für den Berliner Islamexperten Dr. Guido Steinberg markiert dieser radikale Dschihadismus den Endpunkt einer Reformbewegung, die seit dem 18. Jahrhundert zurück zu den Salaf, den Quellen des Islam, wollte. Mit einem solchen Rückgang zu den Altvorderen der Religion hofften diese Salafisten, nicht zuletzt den zunehmend stärker werdenden westlichen Einfluss in der muslimischen Welt zurückzudrängen. Vergeblich. Und ebenso wenig gelang es den Reformbewegungen, Gesellschaften oder gar Staaten in ihrem Sinn zu erneuern. Und der Dschihad sei nun der radikalste Versuch, den Gottesstaat doch noch mit Gewalt zu errichten.
Wenn man sich die Entwicklung anschaut seit den 70er Jahren, seit die ersten dschihadistischen Gruppen aufgetaucht sind, werden die weltanschaulich immer radikaler. Und man kann das schon am Beispiel des Islamischen Staates im Irak und in Syrien beobachten. Der geht ja keine Kompromisse mehr ein. Der bekämpft die Iraner, der bekämpft die Iraker, die Syrer, die Amerikaner, die Christen, die Juden, die Schiiten.
Aufgrund dieser brutalen Kompromisslosigkeit, meint Guido Steinberg, könne der Dschihadismus kaum noch Anhänger gewinnen.
Das ist aus meiner Sicht eine Tendenz, die solchen ideologischen Bewegungen inhärent ist. Sie werden, zumindest an ihren Rändern, immer radikaler, wenn sie nicht erfolgreich sind, und laufen sich dann irgendwann tot, weil sie so radikal werden, dass ihnen kaum noch jemand folgen mag.
Die These, dass der erbarmungslose Terror etwa des IS zu einer Ernüchterung derer führe, die an den Gottesstaat geglaubt haben, ist umstritten. Allerdings verzeichnet auch der Ethnologe Professor Roman Leumeier Formen eines religiösen Wandels im Nahen Osten. Er betreut zurzeit ein Forschungsprojekt über neue Formen muslimischer Religiosität in 6 islamischen Ländern und stellt eine Vielfalt muslimischer Frömmigkeit fest, die keineswegs immer fundamentalistischen Glaubensdoktrinen folgt.
Was auffällig ist, nicht in allen Ländern dieser Region, aber in einigen, findet ein gewisser Rückzug in individuelle Religiosität statt. Und diese Verlagerung des Religiösen kann einhergehen mit einer Abnahme religiöser Aktivitäten, religiöser Praktiken. Kann aber auch bedeuten, dass die Leute neue religiöse Praktiken beginnen, beispielsweise neue Formen von Sufismus oder Esoterik. Also es ist ein ganz breites Spektrum, was da läuft. Und es läuft eben unter dem Radar der westlichen Aufmerksamkeit.
Insbesondere in Tunesien gäbe es zunehmend sogenannte Kulturmuslime, Menschen, die sich zwar weiterhin als Muslime verstehen, ohne aber die islamischen Gebote besonders ernst zu nehmen. Eine Tendenz, die auch auf andere Länder abfärbt.
In Algerien beispielsweise geht es auch sehr stark in einer ähnlichen Richtung. In Ägypten ist die Frustration mit den Religiösen zum Teil enorm. Auch im Libanon gibt es zurzeit eine gigantische Absetzbewegung vom System. Auch in Saudi-Arabien, beispielsweise in der Tatsache, dass die Leute tatsächlich nicht mehr in die Moschee gehen, dass sie lieber an den Strand gehen, dass sie lieber Urlaubsreisen durchführen nach Europa oder in die Türkei, oder dass sie konsumieren, dass sie in die Wüste rausfahren, weil da kein religiöser Gelehrter rumsteht, dass sich die Frauen nicht mehr so guiden, wie sie sich guiden sollen.
Muslimische Identität hat also viele Facetten. Auch die Frankfurter Ethnologin und Leiterin des Forschungszentrums Globaler Islam, Professor Susanne Schröter, verzeichnet zwei konträre Entwicklungen in der islamischen Welt. Im August erschien ihr Buch »Politischer Islam – Stresstest für Deutschland«. Auf der einen Seite schreibt sie dort, gäbe es liberale Muslime, die am Aufbau einer säkularisierten Moderne festhalten. Doch ein anderer Teil treibe, so wörtlich, die Durchsetzung einer islamistischen normativen Ordnung voran. Selbst in Ländern wie Indonesien, wo lange ein eher moderater Islam vorherrschte, breite sich eine zunehmende Intoleranz gegenüber Nichtmuslimen aus.
Da gab es im letzten Jahr den bemerkenswerten Fall des christlichen Bürgermeisters von Jakarta, der konfrontiert war mit der Idee, ein Nicht-Moslem darf niemals Muslime führen. Das sei gegen die islamische Lehre. Und er hat dann versucht, sich zur Wehr zu setzen, hat gesagt, das steht doch gar nicht im Koran. Daraufhin wurde ihm dann der Vorwurf gemacht, das sei blasphemisch, als Nicht-Muslim dürfe er gar nicht mit dem Koran argumentieren. Und jetzt dachte eigentlich jeder, naja, so ein haltloser Vorwurf, der wird auch im Sande verlaufen. Nein, das ist nicht passiert, sondern es ist zur Anklage gekommen, wegen Blasphemie. Und dieser Mensch, dieser Bürgermeister von Jakarta, also immerhin einer 15-Millionen-Stadt, wurde zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Und mittlerweile ist der neue Bürgermeister wieder ein Moslem.
Eine größere Gefahr als der islamistische Terror sei möglicherweise der sogenannte legalistische Islamismus, so Susanne Schröter. Dieser kämpfe zwar gewaltlos, aber sehr effizient dafür, islamische Wertvorstellungen in der Gesellschaft zu verankern.
Die Schariarisierung der Gesellschaft letztendlich geht nicht primär darum, einen islamischen Staat aufzubauen, sondern es geht um das gesamte Normensystem, auch die Rechtsnormen. Und es gibt durchaus Gesellschaften, in denen ist das gesamte Rechtssystem islamisiert, in denen herrschen wirklich überall islamische Normen. Und es gibt auch drakonische Strafen für all diejenigen, die diese Normen übertreten. Aber die Gesellschaft ist kein Kalifat oder sowas ähnliches.
In Deutschland seien vor allem Islamverbände wie der Zentralrat der Muslime, die DITIB, die Islamische Gemeinschaft Milli Görüş oder das schiitische Islamische Zentrum in Hamburg bemüht, islamische Normen gesellschaftlich durchzusetzen. Dies werde auch dadurch ermöglicht, weil die deutsche Politik beim Versuch, Muslime am gesellschaftlichen Leben partizipieren zu lassen, die Kirchenbrille aufsetze. Weil man etwa in Fragen der religiösen Bildung mit muslimischen Verbänden auf die gleiche Art zusammenarbeiten will wie mit den Kirchen. Nur.
Wenn man sich das mal vor Augen führt, dann stellt man natürlich fest, es ist keine Kirche, sondern das ist eine ganz andere Organisation, wo man sich fragen muss, ist es überhaupt eine religiöse Organisation oder eigentlich eher eine administrative Einheit oder eine politische Organisation. Und deshalb sage ich, wenn man die Kirchenbrille aufhat und deklariert nun alles zu einem Äquivalent, macht man eigentlich große Fehler, weil man Akteure mit ins Boot holt, die man besser draußen lässt, weil man nicht gerade den Islam jetzt befördert, der am besten auch zu unserer Gesellschaft passt.
Es gäbe einerseits eine kleine Gruppe von dezidiert liberalen Muslimen in Deutschland, erläutert Susanne Schröter. Etwa 40% seien wiederum Kulturmuslime, die eine lockere Verbindung zu ihrer Religion hätten. Doch ebenfalls 40% hätten ein eher problematisches Weltbild. Religiöses Recht werde da über weltliches gestellt, der Islam gelte als die beste aller Religionen. Und solche Stimmen würden nicht zuletzt durch die Islamverbände in der Öffentlichkeit verstärkt.
Gerade wenn sie mehr werden, fordern sie eigentlich auch ein, dass islamische Normen überall implementiert werden. Nehmen wir beispielsweise die Schulen. Da geht es nicht mehr nur darum, dass der Schwimm- und Sportunterricht geschlechtergetrennt durchgeführt werden soll. Da erleben wir religiöses Mobbing mittlerweile. Kleine Mädchen, die schon nicht mehr neben Jungen sitzen wollen, schon in der Grundschule. Die Respektlosigkeit von Lehrerinnen, die immer wieder beklagt wird, oder die Forderung, dass alles Essen nur noch halal sein solle, bis dahin, dass Fleisch nur noch von Metzgern geholt wird, die tatsächlich halal zertifiziert sind. Also so ein Durchdringen der Gesellschaft mit immer mehr islamischen Normen.
Susanne Schröter hebt hervor, dass der Islam als Religion sehr vielfältige und inspirierende Facetten aufweise. Dies gelte es zu würdigen. Aber das dürfe nicht zu einer Toleranz gegenüber fundamentalistischen Formen des politischen Islam führen. Gerade in linksliberalen Kreisen ergreife man aber auch dafür häufig Partei. Zum Beispiel, weil man Muslime generell für eine unterdrückte Minderheit halte, die man in Schutz nehmen müsse. Und weil man die Besonderheit einer anderen Kultur in ihrem Eigenwert anerkennen müsse. Der Soziologe und Politikwissenschaftler Professor Armin Pfahl-Traugber problematisiert in der Frankfurter Vorlesungsreihe diese Haltung.
Es gibt in der Linken einen Kulturrelativismus, der darin besteht, dass man jeder Kultur einen Eigenwert zuschreibt, dass man keine Wertungen mehr von Kulturen vornimmt. Und das ist aus menschenrechtlicher Sicht sehr kritikwürdig, denn Kulturen unterscheiden sich in dieser Hinsicht. Es gibt Kulturen, wo Homosexuelle Außenminister und Vizekanzler sein konnten, und es gibt Kulturen, in denen Homosexualität eine Todesstrafe auslöst. Und das erlaubt es auch, aus menschenrechtlicher Perspektive, Kulturen in ihrer Wertigkeit zu unterscheiden.
Und dies bedeutet eben, dass nicht jede Kritik an menschenrechtlich problematischen Einstellungen, wie sie unter manchen Muslimen zu finden ist, als muslimenfeindliche Hetze zu bewerten sei.
Wir wissen aus Forschungen, dass es dort Einstellungen gibt, die gegenüber anderen sozialen Gruppen stärker vorkommen. Dazu gehört zum Beispiel ein traditionelles Frauenbild. Dazu gehört zum Beispiel eine Herabwürdigung von Homosexuellen. Und dazu gehört auch eine Negativwertung von Juden. Das heißt ja nicht, dass alle Muslime diese Einstellungen aufweisen. Und aus menschenrechtlicher Sicht muss man so etwas kritisieren, genauso wie wir rechtsextremistische Einstellungspotenziale unter autochthonen Deutschen kritisieren.
Mit Begriffen wie Islamophobie und antimuslimischer Rassismus, so der Professor an der Fachhochschule des Bundes in Brühl, werde oft versucht, eine Debatte über den politischen Islam zu unterbinden. Auch Susanne Schröter musste das erfahren, als sie im Frühjahr eine Konferenz zum Thema das islamische Kopftuch ankündigte. Da wurde sie des antimuslimischen Rassismus beschuldigt und radikale Studentenverbände forderten ihre Entlassung. Der AStA wie auch die Hochschulleitung allerdings verteidigten die Konferenz.
Rassismus meint ja eigentlich, dass man ein biologisches Konstrukt, eine Rasse nutzt, um Menschen voneinander in einem wertenden Sinne abzugrenzen. Und dann hat man das von der Biologie auf die Kultur übertragen und deswegen von einem kulturellen Rassismus gesprochen. Das sehe ich aber als ein Problem an, weil man kulturelle Besonderheiten tatsächlich unterschiedlich werten kann. Mittlerweile werden sogar liberale Muslime, die für eine frauenrechtliche Reform des Islam eintreten, als antimuslimische Rassistinnen geschmäht. Und das macht die ganze Absurdität dieses Begriffes wohl auch mit aus.
Zu einer lebendigen Demokratie gehören kulturelle Vielfalt und das Recht auf unterschiedliche Lebensentwürfe. Diversität, die Anerkennung der Verschiedenheit von Kulturen, Religionen oder auch sexueller Orientierung ist sozusagen der Markenkern einer liberalen, offenen Gesellschaft. Und dennoch kann Diversität zum Problem werden, gibt Susanne Schröter zu bedenken. Wenn nämlich in ihrem Namen die Räume jener offenen Gesellschaft verkleinert werden sollen.
Also Diversität mit Leuten, die eigentlich die Diversität abschaffen wollen, das kann kein guter Weg sein. Natürlich freue ich mich über Vielfalt, weil da ist das Leben einfach spannender. Aber da muss man doch fragen, was ist denn eigentlich in diesem diversen Paket alles drin? Wir freuen uns ja auch nicht über mehr Rechtsradikale, nur weil es diverser dann wird. Genauso wenig freuen wir uns natürlich über Islamisten, weil das sind beides Extremisten, beides Gruppen, die identitär verfasst sind und deren Wertvorstellungen und Normen absolut antidemokratisch, anti-emanzipativ sind und letztendlich auch gegen eine freie Gesellschaft gerichtet sind.
Legalistischer Islamismus, ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier weiter mit den Jazz Facts und mit Michael Engelbrecht. Noch einen angenehmen Abend mit dem Deutschlandfunk. Im Studio war Carsten Schröder.